Herzlich willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Chris Köver und ich bin heute hier mit meinem Kollegen Ingo Dachwitz.
Hallo.
Und wir sprechen mit Marie und Tina, die über ein Thema, das ziemlich viele Menschen auf der Welt bewegt, und zwar Perioden, Menstruation, Blut und alles, was damit zusammenhängt. Und wie man selbige in Form von Daten monitort oder überwachen für sich sortieren kann. Manchmal auch nicht nur für sich, sondern auch andere Leute an diesen Daten teilhaben, ohne dass man darüber unbedingt Bescheid weiß. Aber hallo erstmal an euch beide.
Hallo.
Hi. Hallo.
Ja. Ihr entwickelt selbst eine App namens Drip. Erzählt vielleicht gleich erstmal ein bisschen was über euch, wer ihr seid und wie es dazu kam, dass ihr selber eine Periodentracking-App entwickelt, wo es doch eigentlich schon sehr, sehr viele Periodentracking-Apps gibt. Also ich habe einmal geschaut, wenn man eben nach diesen Stichworten Menstruation, Cycle, Tracking oder Fruchtbarkeit oder ähnliches sucht, tauchen über 200 Apps auf in den verschiedenen Stores. Genau. Aber ihr macht jetzt noch eine. Warum braucht es eurer Meinung nach noch eine App?
Aber zuerst, wer seid ihr?
Bis anfangen.
Ja, ich bin Marie. Ich bin Softwareentwicklerin, aber eigentlich habe ich mal Soziologie studiert in Berlin. Und habe mich da schon mit den Gender Studies auseinandergesetzt, aber auch mit ein bisschen Techniksoziologie und war dann am Ende, bin dann am Ende tatsächlich auf dieses Thema Zyklus-Apps gestoßen aus einer soziologischen Perspektive und seit 2018, also seit ziemlich genau einem Jahr, bin ich Teil von dem Bloody Health Kollektiv und wir bauen eben zu dritt, Julia ist heute nicht da, aber wir sind eigentlich zu dritt, bauen wir Drip und dazu erzählen wir bestimmt gleich noch mehr.
Hi, ich bin Tina, ich habe Mathematik studiert und habe dann eher angefangen in einem Berliner Startup ein bisschen an der Forschung zu arbeiten und bin eher so über persönliche Wege zu den ganzen Period-Tracking gekommen, habe gemerkt, dass es für mich nicht so viel gab, was ich benutzen wollte und habe dann lustigerweise Marie bei einem Vortrag gehört, wo sie ihre Masterarbeit vorgestellt hat. Genau, und so sind wir, glaube ich, in Kontakt gekommen.
Mhm. Was? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß gar nicht, was es war, aber gut, ja.
Was genau ist denn Period Tracking eigentlich?
Also ich glaube, meine Mutter hat mir, als ich so ein Teenager war, so ein Blatt Papier gegeben und gesagt, naja, jetzt, wenn du deine Tage bekommst, dann kannst du hier sozusagen aufschreiben, an welchen Tagen du die hast, wann die stärker sind und so. Und dann kann man so ein bisschen sehen, ob sie regelmäßig kommen. Man kann sich selber ein bisschen überlegen, in welchem Rhythmus sie kommen. Das heißt, man weiß auch ungefähr, wann man wieder was einpacken muss, ein bisschen darauf vorbereitet ist und gleichzeitig merkt, wenn vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Ich glaube, das war so
Okay, also eigentlich ein analoges oder ein vordigitales Phänomen auch, ja, gar nichts, genau. Was jetzt nur im Kontext von digitaler Selbstvermessung irgendwie stattfindet.
Ja. Voll, ich finde das auch tatsächlich einen wichtigen Punkt, weil das oft, glaube ich, von vielen App-Unternehmen so ein bisschen nicht unbedingt genannt wird, dass sie da anknüpfen an eine jahrelange, jahrzehntelang, meinetwegen vielleicht sogar auch jahrhundertelange Tradition von Zyklus-Tracking, ja.
Marie, bei dir, ich fand es ganz interessant, du hast ja, glaube ich, auch mal erzählt, dass du selber tatsächlich auch quasi eine App für dich selbst auch gesucht hast und dann total begeistert warst, dass du was gefunden hattest und dann quasi dort irgendwie gemerkt hast, aber was das vielleicht mit diesen Apps auch Probleme gibt. Kannst du das nochmal kurz erzählen?
Ja, ich habe ein Smartphone bekommen, als, glaube ich, alle anderen das schon längst hatten. Und ich hatte so auch eine Zeit, ich glaube, es waren 2 Wochen, wo ich WhatsApp auf dem Handy hatte und mich gefühlt habe wie, es war ein ganz tolles Gefühl. Ja, ich konnte wirklich mit allen Leuten instant kommunizieren. Es war wirklich Himmel auf Erden für mich. Ich war die ganze Zeit im Austausch mit all meinen Freunden. Und dann kam irgendwie doch aber das schlechte Gewissen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mich irgendwie mit digitalen hier Sicherheit und Privatsphäre auseinandergesetzt. Und irgendwie wusste ich schon, das ist so ein bisschen wie so ein ganz ungesundes Stück Sahnetorte essen. So, es ist total toll, aber du weißt eigentlich, ist da was, ist da ein Haken dabei. Und als ich diese App damals auch runtergeladen habe, damals vor 3 Jahren oder so, hatte ich das Gefühl, genau wie Tina auch gesagt hatte, hatte ich ganz lange diesen Papierkalender und habe das auch getrackt und ich fand das auch wirklich spannend. Ich fand es einfach gut zu wissen. Es war so ein Gefühl von eben, ja, in Ruhe zu wissen, wann ungefähr die nächste Periode eintritt, für die Gynäkologin auch was parat zu haben und so. Und dann war diese App dann da in meinen Händen und sie sah irgendwie nett aus und es war so einfach und ich brauchte kein Papier und kein Stift und musste das nicht von Kalender zu Kalender immer neu übertragen oder man fängt ja dann immer wieder bei Null an. Es fühlte sich einfach sehr leicht an. Und dann war da eben diese eine Freundin, die mich dann darauf hingewiesen hatte, dass das möglicherweise problematisch mit der Privatsphäre ist. Und dann, ich glaube, ich hatte es kürzer auf dem Handy wie WhatsApp, aber es hatte so ein ähnliches Gefühl, hat sich dann eingestellt. Und seitdem war ich eigentlich immer auf der Suche, war so im Hinterkopf, das kann es ja eigentlich nicht sein. Also da muss es ja irgendwie eigentlich was anderes geben. Weil das Problem an sich kann man technisch irgendwie leicht umsetzen, ohne dass man da jetzt evil, knievel sein muss. Ja.
Genau. Tina, sag vielleicht noch kurz, wie war es bei dir? Also hast du auch nach einer Lösung in erster Linie für dich selbst gesucht? Oder wie kam es, dass du dann zum Projekt
Genau, hast? Ich glaube, ich habe irgendwie so Verhütungssachen umgestellt und dachte dann so, ich glaube, ich will ein bisschen ein Auge drauf haben und hatte dann so ein bisschen von dieser Temperaturmethode auch gehört oder der symptothermalen Methode und dachte, naja, okay, dann messe ich einfach mal morgens die Temperatur und gucke, ob ich das auch so sehe und habe dann einfach keine App gefunden, wo ich dachte so, also ich weiß irgendwie, ich kann mit Sicherheit sagen, die Daten bleiben bei mir und ich hatte so ein ganz komisches Gefühl, weil ich dachte, ne, es ist irgendwie sehr persönlich und eigentlich will ich doch was sehr, sehr Simples. Also es ist jetzt nicht so schwer, sozusagen jeden Tag eine Nummer einzugeben und dann vielleicht das in einem schönen Graphen zu sehen oder so. Genau, und dann habe ich das eher auch mit Papier noch gemacht und dann vergisst man aber das Papier und denkt, man merkt sich das einfach und nach 4 Tagen stellt man fest, dass man natürlich das nicht mehr von den letzten 4 Tagen weiß. Und ich glaube, dann haben wir uns sogar an eine Open-Source-App gewagt und dachten so, naja, vielleicht können wir einfach was nehmen, was da ist und wir verändern das sozusagen für unsere Bedürfnisse und haben uns Periodical angeguckt. Waren schon sehr begeistert, dass wir dann Android Studio und alles zum Laufen bekommen hatten und die erste Farbe ändern konnten oder so. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das Modell im Hintergrund einfach sehr, sehr simpel war. Also ich glaube, die einzige Funktionalität ist so ein bisschen, dass man einen Tag im Kalender anklicken kann und sagen kann, heute hat meine Periode begonnen oder halt nicht. Und dass man sozusagen dann darauf dann nicht noch mehr aufbauen kann.
Genau, du hast jetzt eben die symptothermale Methode angesprochen. Das sozusagen weist darauf hin, dass es tatsächlich ja noch mehr Funktionen gibt, als nur, dass ich möchte es für mich mal so selber wissen und so ein bisschen sortieren, sondern es gibt eben Verhütungsmethoden oder die symptothermale Methode, die eine Verhütungsmethode ist, die darauf basiert, dass man eben ja quasi fruchtbare Tage prognostiziert anhand unterschiedlicher Körpermerkmale, wofür eben genau dieses Tracking dann genutzt wird, ne?
Ja, ganz wichtig dabei, fruchtbare Tage sind nicht zu prognostizieren. Das ist ein ganz wichtiger Aha-Punkt für mich gewesen, als wir uns mit dieser Methode beschäftigt haben. Was man, also der Stand der Medizin oder der Forschung besagt halt, dass man feststellen kann, sobald der Eisprung stattgefunden hat. Das kann man nachvollziehen. Man kann aber niemals die fruchtbaren Tage Vorhersagen. Und das ist tatsächlich, du kannst schon 12 Jahre lang diese Methode benutzt haben. Es kann trotzdem sein, dass du jetzt heute oder in den nächsten Tagen irgendwie eben reist und dann irgendwie Zeitverschiebung oder ganz viel Stress hast. Und das kann den Eisprung tatsächlich nach hinten oder nach vorne verschieben. Und das ist eine ganz wichtige Sache auch, um zu verstehen, wieso die ganzen anderen Apps, die nämlich genau das machen, eine Vorhersage von fruchtbaren Tagen, dass das, da frage ich mich, welche Studie belegt das eigentlich so? Aber das nur mal, also was man dann natürlich im Umkehrschluss aber sagen kann, ist, nachdem man den Eisprung festgestellt hat mit dieser Methode, kann man eben sagen, jetzt bis zur nächsten Blutung sind diese Tage nicht mehr fruchtbar. Und das kann man dann sagen. Mhm.
Ja. Okay, also Menschen nutzen auf jeden Fall diese Methode und dementsprechend auch digitale Period-Tracking-Apps, um entweder zu versuchen, schwanger zu werden beispielsweise oder eben auch zu verhüten. Ja?
Management der eigenen Fruchtbarkeit im weitesten Sinne, nenne ich das immer.
Ein Kommentar dazu noch, weil ich das auch ganz oft, glaube ich, als Feedback höre, wenn ich Leute frage, Workshops mache zu Zyklus-Tracking, was wollt ihr eigentlich, was sind eure Vorstellungen, Erwartungen, dass es auch so ein Gefühl gibt von hier mit Fruchtbarkeit, das ist mir, also für vielen geht es so, glaube ich, das ist mir so sehr mit diesem Bild von Frau und jetzt muss ich schwanger werden oder das ist ein Teil, das gibt mir Identität, dass sich da so viele daran stoßen und sagen, nee, aber für mich ist das gar kein Thema, ich will meine Fruchtbarkeit gar nicht tracken, ich würde gerne, glaube ich, dazu werben, dass wir dieses Thema auch so ein bisschen davon lösen können, egal ob ich jetzt verhüten möchte oder schwanger werden möchte, sondern dass es einfach so eine Art Zeichen von unserer Gesundheit ist und dass man das auch tracken kann, wenn man beides nicht, wenn beides für einen nicht relevant ist, ja.
Aber ihr habt ja gerade schon gesagt, so kann man das machen, aber man könnte es auch anders lösen. Erzählt doch mal ein bisschen dazu, was die Überlegung jetzt konkret war, was ihr mit Drip umsetzen wollt.
Ja, ich glaube, wir haben halt nur, also sozusagen, nachdem wir geguckt haben, dass wir gesehen hatten, dass wir auf Periodica jetzt nicht so direkt aufbauen können, war auf alle Fälle so klar, so, oh, es wird ein größeres Projekt. Und dann kam Marie mit der Idee, so, ja, ne, eine Prototype-Fundbewerbung zu machen. Und es ging halt schon so darum, dass wir sagen, einerseits, wir wollen auf alle Fälle, dass die Nutzenden die Kontrolle über ihre Daten behalten. Also das war, ne, stand mit an oberster Stelle, dass es vor allem viel darum geht, dass Leute selber denken oder selber was für sich erfahren, was sie halt auch interessiert an ihren Körpern. Und genau, wollten das Ganze Open Source machen, damit vielleicht andere Leute, die in einer ähnlichen Situation waren wie wir vorher, also sagen, dass sie, da ist was, finde ich okay, aber ich würde gerne was anderes machen und vielleicht auch darauf aufbauen können.
Ja, voll. Also genau auch dieser Gedanke, wir sind nicht die App, die jetzt alles löst, sondern ne, Open Source kommt ja mit der Idee, irgendwie so eine Remix-Kultur zu fördern, zu sagen, hey, guckt euch das an, findet selber heraus, was ihr daran gut findet, was ihr nicht gut findet, ändert mal eine Farbe oder guckt auch rein und versichert euch, ob wir das machen, was wir auch sagen. So, ne? Das ist ja irgendwie so einfach klar. Also der zentrale, für mich, wie ich finde, der zentrale Punkt von Open Source Software. Was wir zusätzlich noch irgendwie bedenken wollen, ist diese unsägliche Stereotypisierung von, was es eben bedeutet, in Anführungszeichen Frau zu sein und Fruchtbarkeit. Also das wird in den Apps dann ganz plastisch oder ganz stark irgendwie in Pink und Blumen und so ganz auch sexy Silhouetten und so. Das wird in so einem Design einfach übersetzt, wo sich auch tatsächlich sehr viele nicht wiederfinden. Ich im Übrigen auch nicht, glaube niemand von uns aus dem Team. Deswegen haben wir ein sehr stark anderes Farbschema gewählt. Und also sozusagen dieses ganze Thema von Design, also wie, da spielt auch so ein bisschen mit, werden wir überhaupt ernst genommen oder ist das eher so ein Sandkastenthema? So, das sieht so ein bisschen aus wie so in einem Kinderzimmer, so diese Apps, wie die dargestellt sind.
Mit diesen Wandapplikationen, Schmetterlinge
richtig,
und Sonnenuntergänge,
ja,
und
so. Richtig, so Frühlings, ja, genau. Genau, und ich, also genau, die Open Source Software, Privatsphäre, Sicherheit und natürlich auch aber eben diese Fruchtbarkeitsbestimmung. Also was wollen wir da anbieten, was wollen wir da für Aussagen treffen und wie viel Verantwortung sollen Nutzende eben auch tragen, weil sie nur sie die tragen können auch. Ja, das sind vielleicht so die, ja.
Die was Themen meinst du mit wie viel Verantwortung? Also sagen, wie viel Verantwortung für die eigenen Daten oder wie viel Kontrolle über die eigenen Daten behalten?
Ich meinte das jetzt bezogen auf die Apps, suggerieren ja manchmal sehr, sehr viel Wissen über einen selbst. Also es gibt eine App, die ganz, ganz krass nur eine Information braucht. Da gibst du, die kannst du benutzen und du gibst an dem gleichen Tag direkt ein, heute ist Blutung. Und dann gibt die dir sofort eine bis zu, ich glaube, auf die Nachkommastelle genaue Wahrscheinlichkeit, wie fruchtbar du heute bist, an. Und das ist natürlich Quatsch. Also das kann dir, also ne, im Sinne von, diese Verantwortung kann nur die Nutzende auch haben, zu wissen, wie geht's gerade meinem Körper und so. Und so eine App, die kann halt nie genau wissen, ob zum Beispiel, wenn du heute nichts eingibst, ob das heißt, du hattest, da ist es heute nichts passiert oder du hast dein Handy liegen gelassen oder so, ne? Also und da muss wahrscheinlich, also generell, was so Apps angeht, noch viel passieren im Gesundheitstracking-Bereich, das zu verstehen, wie viel Verantwortung tragen die Nutzenden und wie verantwortlich kann oder verlässlich kann die Aussage eigentlich sein von der Gesundheits-App.
Ich glaube, wir wollten halt auch sehr transparent sein in dem, was wir irgendwie berechnen im weitesten Sinne oder ausgeben oder zurückgeben an den Nutzenden oder an die Nutzende. Also dass sozusagen es immer nachvollziehbar ist und dass es sollte auch selber überprüfen könnten. Genau, und das irgendwie.
Wie funktioniert das praktisch? Also wie viel Wissen brauche ich, um eure App zu verwenden quasi? Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel davon ausgehe, dass ich mich gar nicht großartig vorher damit auseinandergesetzt habe. Also diese Verantwortung dann zu übernehmen, heißt ja auch, dass ich irgendwie dahin geleitet werden muss. Das ist natürlich, wenn ich jetzt an die Negativbeispiele denke, die so tun, als hätten sie eben die wissenschaftliche Methode, um eine hundertprozentige sichere Vorhersage zu machen. Das ist ja quasi, und dann im Hintergrund irgendwelche Datenprozesse ablaufen, von denen man es nicht weiß oder auch nicht klar ist, welche Daten gesammelt werden. Das ist natürlich entmündigend auf eine gewisse Art und Weise. Genau, aber wie viel Wissen bräuchte ich jetzt, um Drip zu nutzen?
Na, wenn man die symptothermale Methode tatsächlich nutzen möchte, dann muss man die schon kennen. Ja? Also wir sind keine, im Moment, das ist der Status quo der App, wir sind keine App, die dir erklärt, wie diese Methode funktioniert. Alles andere kann man natürlich trotzdem machen. Du kannst natürlich trotzdem deine Blutung tracken. Ich glaube, wo der Knackpunkt ist, dass sozusagen andere Apps dir aber schon diese Informationen geben, obwohl sie nicht die Grundlage dafür haben, also obwohl sie nicht die Daten dafür haben und wir das eben nicht machen. Sozusagen der Default ist bei uns, dass da eben steht, wir wissen nichts über deine Frucht, also nicht wir wissen nichts, sondern da steht eben nichts. Und wir das sozusagen eigentlich umdrehen und andere Apps sagen halt einfach nur sehr confident so, oh, wir wissen heute, da, da, da. Das machen wir halt einfach nicht. Deswegen, es braucht da auch keine Heranführung, weil wir sozusagen, ja.
Also würdest du sagen, es hat eher was mit dem Output oder der Art der Rückmeldung zu tun, die ihr dann dafür gibt oder nicht gibt?
Ja, gleichzeitig ist es halt auch noch so voll Work in Progress, also dass wir auch festgestellt haben, dass wir geben, keine Ahnung, in den Kalender geben wir ihr Tage an, die, also für zum Beispiel, wenn man jetzt mehrere Perioden getrackt hat, dass man dann Voraussagen bekommt, wann wahrscheinlich die nächsten sind. Und da geben wir aber zum Beispiel 3 oder 5 Tage an, wo es wahrscheinlich ist, dass die Periode startet. Und ich weiß zum Beispiel nicht, zum Beispiel, das war ja auch so ein Punkt, den wir schon diskutiert haben, wie sichtbar ist es, dass es sozusagen um diesen Startzeitpunkt geht oder wird es eher interpretiert als Länge oder so. Ich glaube, da gibt es auch noch ganz viele Themen, an denen wir halt auch selber noch sozusagen dran sind, wie man das sozusagen auch besser machen kann.
Ihr habt ja auch, ihr seid jetzt sozusagen, es gibt eine Beta-Version eurer App quasi und es gibt, ihr habt Leute eingeladen, mit euch darüber zu sprechen oder in einen Prozess zu kommen, sie weiterzuentwickeln, technisch, aber auch konzeptionell quasi. Mhm. Ja?
Wir haben im letzten Oktober waren wir Teil von so einem Mozilla-Programm oder Mozilla und da ging es ganz konkret darum zu sagen, okay, wie können wir es schaffen, unsere Community überhaupt also sozusagen eine zu fördern, eine herzustellen und irgendwie auch dieses Open Source tatsächlich auch mit Leben zu füllen und nicht nur zu sagen, hier, guckt ihr halt den Code an, sondern wir machen einen Reach-Out, wir haben Workshops organisiert, wo wir aktiv Leute angesprochen haben, eingeladen haben, gesagt haben, hey, wir installieren hier zusammen mal eben diese App und da sind dann tatsächlich auch neue Contributor zu dem Projekt sozusagen für uns. Die haben sich halt gefunden und da würde ich sagen, viele Projekte liegen halt irgendwo rum und man muss aber halt tatsächlich irgendwie was dafür tun, damit man das natürlich auch einladend macht, damit die Leute auch wissen, dass sie wirklich tatsächlich mitmachen können und sollen. Das ist sozusagen mein Anliegen ist auch dieses Gefühl, umzukehren, nicht nur, dass man irgendwie so eine Art passive Nutzende ist, die das alles so konsumiert und irgendwie alles so sieht und sagt so, ja, Daumen hoch, Daumen runter, sondern dass man sich auch so ein bisschen in die Lage versetzt, okay, aber wie würdest du es denn eigentlich machen, wenn du die Gelegenheit dazu hättest? Und ich glaube, dass das überraschenderweise, finde ich, ist bei Zyklus-Tracking gibt es ganz viele Ideen, wenn man die Leute fragt, tatsächlich. Das ist, fällt mir immer wieder auf, dass ich es noch nie erlebt habe, dass Leute sagen, naja, eigentlich weiß ich nicht. Und das finde ich irgendwie, glaube ich, bei so Sachen wie bei Facebook, das ist schon so lange da. Die Leute können, oder viele, glaube ich, können sich gar nicht mehr vorstellen, wie es anders wäre. Oder bei Twitter auch, ja. Ja, es ist halt öffentlich, Kommentare passieren halt und keine Ahnung, wie wir jetzt mit Hate Speech umgehen sollen. Aber bei Zyklus-Tracking oder bei Gesundheitstracking sind wir, glaube ich, immer noch so ein bisschen in der Phase, wo sich viel noch ergibt und wo es viele irgendwie auch noch alternative Angebote gibt. Und da, glaube ich, bin ich so froh, dass es irgendwie diese Open Source Gedanken und Prinzipien gibt, zu sagen, do it yourself, mach einen Vorschlag, guck wie es aussieht. Und das ist so ein bisschen unser Versuch auch mit der App. Ja.
Warum habt ihr eigentlich kein Startup gegründet? Also habt ihr euch bewusst dagegen entschieden, ein Startup zu gründen? Das ist ja ein riesiger Markt derzeit, also Self-Tracking sowieso und eben ganz besonders dieser ganze Bereich Vermessung des Frauenkörpers. Ist ja auch kein Zufall, dass es so viele Apps zu dem Thema gibt, weil man, also ich habe irgendwie mal geschaut, ich glaube, es wird geschätzt, dass inzwischen 100 Millionen oder mehr als 100 Millionen Nutzerinnen, also überwiegend Frauen, solche Apps inzwischen nutzen und verschiedene Unternehmensberatungen haben da irgendwie Schätzungen abgegeben, wie groß der Markt ist. Da wurde von also teilweise mehr als also 50 Milliarden US-Dollar in den nächsten 10 Jahren. Also es scheint wirklich ein sehr, sehr großer, lukrativer Markt zu sein. Aber ihr habt ja gerade jetzt nicht diesen Weg als Startup gewählt. Warum seid ihr kein Startup geworden?
Ja, ich glaube, wir haben gar nichts anzubieten sozusagen an jetzt irgendwie so klassische Risikokapitalgeber. Ich glaube, der Markt geht irgendwie davon aus, dass wir Daten anzubieten haben und dass wir natürlich ja blöd wären, wenn wir auf diese lukrativen Datensammlungen, wenn wir darauf verzichten würden. Und das ist, da sagen wir ganz klar, oder unsere App erlaubt das gar nicht. Wir haben gar keinen Zugriff auf Daten von Nutzenden. Das heißt, sobald die App einmal installiert ist, ist sie auf dem Gerät und da ist sie auch nur auf dem Gerät und niemand dieses Datensharing, woran eigentlich wir so viele schon irgendwie längst gewöhnt sind, das passiert bei uns gar nicht. Deswegen wüsste ich gar nicht, wer uns sozusagen außerhalb dieses Businessmodells überhaupt irgendwie, wo wir da reinpassen würden. Also ich glaube, unsere Idee ist eher sozusagen diesem Sektor von öffentlicher Gesundheitsversorgung zuzuordnen. Und da, das ist was.
Ja, oder Werbung wäre auch noch so ein klassischer Weg, glaube ich, das so zu finanzieren, ist, glaube ich, auch nicht.
Im besten Fall beides zusammen.
Ja, genau.
Datenbasierte Werbung. Also tatsächlich ist es ja so, dass die meisten Apps auf dem Feld kostenlos sind, also ohne man nichts bezahlen muss, um sie runterzuladen, oder? Und
ja.
Die haben entweder noch kein Geschäftsmodell, sondern nur Venture-Kapitalgeber oder sie setzen schon auf personalisierte Werbung und Datenweitergabe. Oder gab es in den letzten Jahren ja dann also schon eine wachsende Öffentlichkeit für diese Thematik, wo das auch problematisiert worden ist, oder?
Vollkommen, ja. Ich glaube, es gibt noch so einen anderen Weg zu sagen, man versucht irgendwie Hardware zu verkaufen und das dann an die App zu knüpfen. Also man verkauft irgendwie so ein Thermometer oder andere Geräte, irgendwie so, um halt eben irgendwas zu messen. Und dann ist die App sozusagen nur so ein kostenloses Beiprodukt.
Es gibt auch, glaube ich, das Geschäftsmodell, das ist ja dann, was ja auch viele machen, das ist dann so eine Art Pro-Account, das extra Features bietet, Geld kostet und man aber auch eine kostenfreie Version der App runterladen kann. Das sind dann auch so Monetarisierungsversuche.
Ja, richtig.
Aber ich wollte noch mal kurz ein Beispiel ansprechen, weil das auch relativ frisch war. Vor einigen Tagen hat ja die ein Washington Post hat enthüllt, dass eine App in den USA namens Ovia, eine Periodentracking-App, den Arbeitgebern von Frauen diese Daten weitergeleitet hat. Und da fand ich eigentlich mit am interessantesten, dass die gar nicht mit diesem Geschäftsmodell gestartet sind, sondern laut Aussage der Gründer, mit denen die Journalistinnen dann gesprochen haben von der Washington Post, war es so, dass die eigentlich erstmal gestartet sind und dann irgendwann erst nach ein paar Jahren gemerkt haben, dass Versicherer und Arbeitgeber auf sie zugekommen sind und gesagt haben, dieser App, dieser Datenschatz, den ihr da habt, das wäre für uns total nützlich, weil dann wissen wir mehr über unsere Arbeitnehmerinnen und können besser für, also eben entweder aus Versicherungsperspektive, dann eben mehr über Versicherungsnehmer, aber Arbeitnehmerinnen und können besser für deren Gesundheitsversorgung sorgen. Also ist das auch eine Gefahr, dass da tatsächlich in dem Moment, wo das zum Geschäftsmodell wird, im Grunde ich noch gar nicht absehen kann, was die App, die ich angefangen habe zu nutzen, vielleicht vor ein paar Jahren, wo jetzt praktischerweise meine ganzen Daten drin liegen, später noch alles mit denen anstellen wird, um die zu monetarisieren?
Klar, es ist halt irgendwie auch, also erstmal so eine Art die Frage nach der Verantwortung. Also wer Daten hat oder wo Daten liegen, damit verbinde ich zumindest immer auch die Frage der Verantwortung. Also wie können wir die sichern, wie können wir die schützen, wer hat darauf Zugriff, für was werden die verwendet? Und im Moment ist unsere Antwort darauf, wir wollen auch diese Verantwortung gar nicht haben, aber wir haben auch gerade nichts damit anzufangen. Also das ist dann sozusagen die Frage auch immer mal wieder umzudrehen, ne? Wie bei so vielen anderen Dingen auch, also zu sagen, wieso sollten wir überhaupt jetzt Daten gerade speichern?
Ich glaube, in den USA vielleicht manchmal auch noch ein anderes Thema mit so, das glaube ich so Gesundheitsversorgung auch mehr über die Firmen auch gemacht wird.
Genau, da liegt das Risiko ganz stark bei den Firmen und die haben dann zum Beispiel argumentiert, naja, wenn dann eine Arbeitnehmerin eine Frühgeburt hat und das Kind auf der Intensivstation liegt, dann verursacht das natürlich enorme Kosten und man könne dann durch eine engere Begleitung der Schwangerschaft eben Risiken früher feststellen und dadurch Frühgeburten zum Beispiel vermeiden.
Ja, also total krass, so die Vermischung dann so aus so Arbeits- und Privatleben und also worauf dann so Arbeitgeber einfach Zugriff haben und ja, es ist irgendwie.
Habt ihr das Gefühl, dass das bei Leuten, wenn ihr sozusagen mit Leuten sprecht oder wenn ihr über eure Arbeit erzählt, dass das auch ein Thema ist, was Leute bewegt, was Menschen auch wissen überhaupt erstmal? Also es gibt ja eigentlich immer in diesem Datenbereich, dass wir das Gefühl haben, okay, wenn die Leute wirklich wüssten, was es heißt, wenn sie sagen, sie haben nichts zu verbergen oder naja gut, die Daten werden schon irgendwie sicher sein, was heute schon damit passiert, was womöglich an Analysen und Prognosen aus Daten und Gesundheitsdaten insbesondere, aber auch allen möglichen anderen Daten gemacht werden könnte, wer daran Interessen hat, Versicherungen, Banken und so weiter, dann würden sie vielleicht sich an das Verhalten, ist ja immer so ein Thema, das immer wieder vorkommt. Habt ihr das Gefühl, oder wie geht euch das in eurem Bereich?
Ich glaube, das schon, dass es die App-Unternehmen immer noch ganz gut schaffen, sich so ein bisschen im Hintergrund zu halten und sich da auch einfach nicht als Unternehmen zu präsentieren, sondern eben als hilfreiche Ratgeberin zur Hand, nett, ne, mit diesem eben, wie ich ja auch schon angesprochen habe, dieses kindliche Design, das ruft jetzt, glaube ich, nicht das Gefühl hervor, dass man jetzt denkt, man hat es da jetzt mit einem Unternehmen zu tun, die jetzt Daten sammeln und die dann irgendwie verarbeitet weiterverkaufen oder so. Und ich glaube, zudem kommt schon auch noch so ein Tabu überhaupt über das Thema zu sprechen, Zyklus, Ausfluss, ja, was hängt damit zusammen, hormonelle Schwankungen, auch schwanger zu werden, ja, das ist auch ein Riesenthema, ein Riesenmarkt und ich glaube, das sind Themen, die nicht besonders offen angesprochen werden. Und da sind wir, glaube ich, bei der Debatte um Facebook und Google schon einige Schritte weiter, weil das einfach allumfassender ist und weil es da vielleicht auch schon sagen halt, ja, gibt es natürlich nochmal andere Probleme. Aber ich glaube, in diesem Gesundheitsthema ganz konkret, wenn es um Zyklus geht, kommt schon auch nochmal so ein Tabuthema, das kommt schon nochmal auf den Tisch.
Also ich glaube, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ich so mit Leuten persönlich gesprochen habe, dass manche das auch nicht verstehen oder manche, ne, genau diese Fragen auch stellen, auch so, warum macht ihr jetzt noch eine App und man dann sozusagen dafür auch so ein bisschen nochmal sensibilisieren muss, wie sensibel die Daten eigentlich sind. Ne? Ich glaube, das ist, funktioniert da in dem Bereich eigentlich auch so ganz gut, ne? Dass man sagen kann, naja, keine Ahnung, Leute tragen da ein, wann sie ihre Tage haben oder wenn sie halt Sex haben oder, ne, dass man dann sagen, naja, okay, vielleicht.
Teilweise trägt man ja, kann man ja sogar eintragen, in welchen Positionen man Sex hatte, wie oft. Ich habe geschaut, verschiedene Apps, die irgendwie, also oft geht das ja auch so ineinander über, dass sie eben wenn du schwanger geworden bist, du dann quasi in die andere Schwangerschafts-App der gleichen Firma übermittelt wirst und dass man dann wirklich also nach der Geburt, Name des Babys, Länge und Art der Geburt, also ob es dann irgendwie ein Kaiserschnitt war oder irgendwie eine Steißgeburt oder was auch immer, das Krankenhaus, in dem entbunden wurde und tausend andere wirklich detaillierteste Daten da irgendwie mit eingesammelt werden.
Genau, ich glaube, das wäre halt auch noch ein Punkt, der mir vielleicht wichtig wäre, ist, dass es einfach schon auch eine krasse Situation ist für Leute. Also zum Beispiel, wenn Leute schwanger werden wollen und das nicht einfach so einfach passiert, dann ist da auch ganz viel Unsicherheit hängt damit dran und so. Und dann ist man manchmal einfach auch froh um jede Hilfe, die man bekommen kann. Und dann suggerieren diese Apps teilweise auch so, naja, wenn du uns nur genug Daten gibst, dann finden wir schon den perfekten Zeitpunkt für dich. Und da wird ja auch mit ganz viel, also Hoffnung gespielt, würde ich fast sagen. Also, ne, weil sozusagen das echt. Und auch, ne, auch Geburt oder dann erstes Kind oder so ist auch mit viel Unsicherheit verbunden oder, ne, wie funktioniert das alles und wenn da, also jemand da ist, begleitend und so, ich glaube, da ja, ist auch noch nicht so viel.
Würdet ihr sagen, der Trade-off wäre, also wenn die Apps das selber transparenter machen würden, dann könnte man ja von mündigen Nutzerinnen ausgehen, dann wäre es in Ordnung? Also nach dem Motto so mit, du bekommst hier einen angenehmen Service, wir erleichtern dir irgendwie das Tracken. Und dafür bekomme ich dann aber sofort, wenn ich mich anmelde, quasi einen kompletten Disclaimer und übrigens können wir dafür aber mit deinen Daten auch dies und das tun.
Ich glaube, das ist das Mindeste, ne, was man irgendwie erwarten kann, damit einfach sozusagen die Auswahl da ist, dass man sagen kann, ja, nein. Aber es sollte natürlich auch im besten Falle dann eine Debatte anstoßen, wo dann auch irgendwie gynäkologische Ärztinnen, Ärzte was dazu sagen, was dann dazu führt, ne, dass ich zur Sprechstunde gehe und sage, hey, was halten Sie denn davon? Können Sie mich da beraten? Oder dass es mehr Artikel dazu gibt, dass es vielleicht irgendwie vom Gesundheitsministerium mal eine Stellungnahme dazu gibt oder andere Dinge mehr so, ne? Aber also klar, als Grundlage finde ich das schon einen guten ersten Schritt, da einfach ein bisschen Transparenz dafür zu sorgen.
Vielleicht nur als Kontext auch noch, im Moment ist es so, dass ich einfach, also wenn Ingo und ich morgen eine Menstruationstracking-App entwickeln würden und wir haben jetzt Lust, irgendwie die in den Google Play Store und in den iTunes, in den App Store hochzuladen, dann können wir das einfach so tun, oder? Also niemand, es sei denn, wir verstoßen jetzt irgendwie eklatant gegen die Auflagen dieser Stores, hat da niemand irgendwie mit.
Oh Gott, ja.
Also ich glaube, in irgendeine Form von Zulassung bräuchten wir erst in dem Moment, wo wir sagen, wenn wir sagen, wir wären Verhütungsmittel. Ne? Da gab es halt auch dieses Beispiel, eben, es gibt halt einige sehr wenige Apps, die sich eben explizit als Verhütungs-Apps auch vermarkten. In dem Moment ist man dann ein Gesundheitsprodukt und dann gibt es andere Auflagen. Ne?
Richtig, ja. Du meinst wahrscheinlich Natural Cycles, die App, die in Schweden entwickelt wird und dann in den USA vom FDA zertifiziert wurde und ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland.
In Deutschland war es, glaube ich, der TÜV, der dann, genau, und damit ist es dann als Medizinprodukt zugelassen auf dem US- beziehungsweise auf dem europäischen Markt und könnte dann zum Beispiel auch als Verhütungsmittel verordnet werden, sogar vom Arzt, ne? War ja auch in der Diskussion. Okay, ja. Aber das greift alles nicht in dem Moment, wo es nur um, in Anführungszeichen, nur um Periodentracking geht und man nicht selbst quasi sich diesen Claim draufschreibt, dass man ein Verhütungsprodukt ist.
Vollkommen richtig. Und ich meine, dazu kommt ja noch, dass man eben als App einfach angeben kann, fruchtbare Tage, die werden dann markiert in der Kalenderübersicht oder irgendwie sonst dir kommuniziert. Und aber wenn du dann die AGBs liest oder vielleicht am Anfang noch so ein Okay klicken musst, wenn du sie runterlädst, dann steht da natürlich drin, dass du es niemals als Verhütungsmittel verwenden sollst und dass, wenn du es halt machst, dann ist es halt so ein bisschen dein Pech.
Bist du selber schuld.
Genau, also da würde ich auch sagen, ich glaube, einige Apps versuchen sich eben ganz gezielt als seriöse Partner irgendwie da zu positionieren, aber andere Apps machen das gar nicht und sind da sehr viel lustloser, was das angeht. Und ja, müssen sie eben ja auch nicht offensichtlich, ja.
Ich habe noch eine Frage, weil wir es jetzt im Vorgespräch angesprochen hatten. Ich hänge noch bei dem Datenthema und weil wir jetzt auch schon Facebook in einem anderen Kontext erwähnt haben, aber es gab ja seit Anfang des Jahres immer wieder Berichte darum, dass es auch Period-Tracking-Apps gibt oder vor allen Dingen eine, die da in der Kritik stand, dass irgendwie Daten auch an, sogar Period-Tracking-Daten an Facebook weitergegeben werden, weil die eben Facebook-Bausteine sozusagen genutzt haben. Ist das ein Versehen? Ist das ein Beiprodukt? Könnt ihr das sagen? Wird es bei diesen Apps für das Werbetargeting genutzt, weil Facebook dann sozusagen Analyseschritte hilft? Oder warum? Also wie zur Hölle kommen diese Daten dann auch noch an Facebook?
Also ich glaube, ich muss auch, wie auch vorhin schon gesagt, bin ich mir über die Details auch nicht so komplett sicher. Ich glaube, das ist... Also, nee, keine Ahnung, App Analytics macht aus Firmensicht halt, glaube ich, schon Sinn. Also, wenn man sozusagen sagt, keine Ahnung, man analysiert, wie Leute die App benutzen, wo man Sachen verbessern kann. Oder dann, also gerade in diesem Fall vielleicht so ein bisschen, was gibt es für Nutzergruppen? Ob man jetzt nur Perioden dokumentieren möchte oder halt schwanger werden möchte oder so.
Also ja. Wo Facebook sozusagen ein Analytics-Tool bietet, das es App-Betreibern hilft, zu gucken, okay, wie wird meine App eingesetzt?
Genau, aber es gibt auch Google Analytics.
Genau, also. Und dann aber im gleichen Atem.
Und das ist dann sinnvoll, weil ich dann zum Beispiel sehen kann, wenn jemand aufgehört hat, die App zu nutzen oder quasi wieder ausgestiegen ist, an welcher Stelle und wo war es vielleicht zu schwierig oder war irgendwas nicht gut kommuniziert in der Nutzerführung so. Genau. Okay, also du sagst erstmal, ist es sinnvoll?
Kann man sozusagen aus Firmensicht sozusagen so argumentieren? Ich glaube, zum Beispiel bei uns ist das ja so, im Moment, klar, kann man gerade die App runterladen auf einer Website. Wir wissen nicht, ob sie runtergeladen wird. Wir wissen nicht, ob die Leute sie installieren. Wir wissen nicht, ob sie sie einmal aufmachen und dann nie wieder. Ne? Also und das sind ja sozusagen dann auch Sachen, die wir sind sozusagen darauf angewiesen, dass Leute wirklich zu uns kommen und sagen, hey, da war ein Bug auf meinem, habe ich festgestellt und so. Und das ist natürlich sozusagen ein Schritt, den Nutzende erstmal gehen müssen und halt nicht sagen, ist eine komische App, ich lasse die jetzt liegen oder so.
Aber wichtiges Stichwort hast du gerade, oder die Sachen, die du gerade gesagt hast, also das glaube ich auch vielen Leuten nicht bewusst, die allermeisten App-Entwickler wissen all das, ja inklusive von welche Uhrzeiten, welchen Standorten ihre Apps genutzt werden, weil sie genau aus der Menge dieser gesammelten Daten dann eben auch versuchen, irgendwie Vorteile für die Entwicklung oder eben die Entwicklung auch zu verbessern.
Okay. Wobei das ein Aspekt ist, der andere Aspekt ist dann trotzdem, warum fließen die Daten dann auch an Facebook quasi? Also womit wir vielleicht auf einen grundsätzlichen problematischen Aspekt kommen oder eigentlich nochmal zu der Open Source oder zu dem Besonderen, dass ihr eine Open Source Lösung habt, zurückkommen. Also wir können ja insgesamt bei Entwicklung digitaler Technologien feststellen, dass wir sozusagen viele Probleme lassen sich darauf zurückführen, dass es A, nach einer Marktlogik funktioniert, würde ich jetzt mal sagen, und B, dass wir irgendwie auch Monopoltendenzen haben und es einfach einige wenige, gerade jetzt im Datenbereich, Firmen gibt, die in extrem vielen Bereichen ihre Fühler haben sozusagen und dann irgendwie, also ich habe länger dazu recherchiert mit einem Kollegen, wie Google das sozusagen im Journalismus macht und immer mehr so ein Ökosystem bereitstellt quasi, um dann sozusagen eine Branche zu unterfüttern und abhängig zu machen. Genau, und so ist es eben auch im Software-Developer oder im Software-Development-Bereich. Also Facebook stellt dann einfach viele hilfreiche Dienste bereit, ja, für App-Entwicklern.
Klar, und wenn die einen, wenn mein Konkurrenzunternehmen das macht und all diese Daten hat und Zugriff darauf hat, wieso sollte ich das dann nicht machen als anderes Unternehmen und wieso sollte ich mich dann sozusagen mit weniger Daten zufrieden geben? Also es ist tatsächlich das, was du sagst, Facebook hat halt dieses tolle Tool und kann das halt allen kostenlos zur Verfügung stellen, allen Unternehmen und die einzelnen Unternehmen, weiß ich nicht, ob, also ich will jetzt kein Mitleid damit haben, aber die denken sich dann vielleicht, naja, wenn ich es nicht mache, die anderen haben das eh alle schon. Und es ist natürlich auch einfach ein Kostenfaktor, wo du dir dann irgendwie ein paar eigene Developer vielleicht einsparen kannst und dieses Tracking-Tool dann so ein bisschen outsourcen kannst. Und offensichtlich bis zu diesem Artikel jetzt Anfang des Jahres ist es auch noch nicht so richtig im Fokus angekommen, was das eigentlich bedeutet, diese ganzen Analytics-Tools. Ändert sich hoffentlich.
Facebook war natürlich nicht schuld, hat es dann sofort klargestellt danach. Schuld waren die Developer, die gegen die Auflagen von Facebook, die Nutzungsauflagen verstoßen haben, weil sie nämlich eigentlich nicht hätten Gesundheitsdaten hochladen dürfen.
Ja, gut, ganz dass wichtiger sie das geklärt haben.
Facebook stellt nur die Infrastruktur zur
Verfügung. Na klar.
Okay, aber angesichts dieser Problematik ist es natürlich umso wichtiger, dass es eigentlich Projekte wie eures gibt, die auch dieser Logik etwas anderes entgegenstellen quasi und dann so ein bisschen vielleicht in eurem Fall jetzt noch nicht voll auf dem Massenmarkt angekommen sind, aber sozusagen als Utopie funktionieren oder überhaupt eine Utopie, eine andere Art und Weise, wie Technologie heute funktionieren kann, aus einer emanzipatorischen Sichtweise, ja, umsetzen, möglich machen. Aber wie ist denn eigentlich so der Stand bei euch? Wie geht's weiter?
Genau, wie stellt ihr euch das, wo soll es hingehen mit Drip? Was stellt ihr euch idealerweise vor, wie es jetzt weiterläuft?
Genau, also wir haben ja letztes Jahr 6 Monate lang eine Förderung bekommen vom Prototype Fund. Das sind Gelder aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Tatsächlich ein Programm der Bundesregierung, das explizit darauf ausgerichtet ist, Open-Source-Technologien, die irgendwie gemeinwohlorientiert sind und so weiter, zu pushen, so ein bisschen, zumindest einen kleinen Start, eine kleine Startfinanzierung zu geben, ne?
Ja, bei uns tatsächlich die entscheidende Startfinanzierung, müssen wir schon so sagen.
Und überhaupt erstmal den Raum zu schaffen, dass man sich an so einem Projekt wagen kann.
Aber also ganz, ganz klar, Open Source, das ist, glaube ich, eine lange alte Debatte, wie wir Open Source finanzieren. Es gibt ja auch ganz eine Reihe an Unternehmen, die Open Source Software nutzen und darauf aufbauen, aber eben da nicht unbedingt diese Open Source Software selber unterstützen monetär. Wir sind selber auf der Suche, uns finanziell jetzt nicht für immer, aber trotzdem noch für die nächsten Schritte, die wir wagen wollen. Denn die App ist, wie Tina schon sagt, immer noch ein Work in Progress. Wir sind dabei, die App jetzt in den Play Store zu stellen und auch in den F-Droid, also in diese alternative Open Source Store App für Android. Und da erstmal sozusagen sie anzubieten, unseren Status Quo vorzustellen und zu sagen, hey, sag doch mal, nutzt die bitte. Aber wir würden unglaublich gerne länger daran arbeiten und da tun sich gerade, glaube ich, viele Fragen auf für uns, wie wir das leisten können, ob wir nochmal ein ähnliches Funding bekommen können. Es gibt eben viele Wege, die für uns ganz klar nicht machbar sind, aber ja, da sind wir, glaube ich, gerade noch so ein bisschen am uns sortieren.
Also liebe Venture-Kapitalgeberinnen und Geber, die ihr das hört, die ihr nicht an Daten interessiert seid.
Oder Werbung.
Und Werbung.
Oder Geld. Außer es zu geben.
Ja, also noch ein Kommentar dazu, weil du auch gerade von vorhin von den USA gesprochen hattest. Also es gibt hier nochmal einen ganz klaren Unterschied zwischen zum Beispiel Deutschland und den USA, wo wir hier in der Gesellschaft leben, wo Gesundheit eigentlich eine Sache ist, wo wir sagen, hier ist ein Topf, wir legen zusammen, wenn du krank bist, kommt aus diesem Topf das Geld. Und das ist in den USA nicht so. Ich finde das aber sehr schön, dass es hier in diesem System anders ist. anders läuft. Und deswegen sehe ich auch diese ganzen Gesundheitstracking und E-Health-Geschichten und so. Da läuft sehr viel mit Geld, wird sehr viel Geld draufgeschmissen, aber ich fände es auch wichtig, dass sozusagen auch eben der öffentliche Gesundheitssektor das eben für sich entdeckt und sagt, wir möchten hier einige Projekte unterstützen, weil es auch um Prävention geht, weil es auch um Self-Knowledge, ja, wie es so schön heißt, bei der Self-Tracking-Bewegung geht. Und da habe ich auch meine Hoffnung nicht ganz verloren. Da, ja.
Vielleicht als letzte oder eine der letzten Fragen, habt ihr das Gefühl, dass das in der politischen Debatte tatsächlich angekommen ist? Also Digitalisierung des Gesundheitswesens ist ja auch so ein Schlagwort, was irgendwie, oder ein großes Schlagwort. Habt ihr das Gefühl, dass diese Vision, dass es da vielleicht auch im Sinne des Gemeinwohls oder des öffentlichen Interesses Fördernotwendigkeiten gäbe, um genau solche Projekte zu ermöglichen, die nicht nach einer kapitalistischen oder nach einer rein kommerziellen Logik funktionieren. Ist das da absehbar? Ist das in der Debatte angekommen? Gibt es da Leute, die sich politisch dafür einsetzen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, oder die sich dafür einsetzen, dass es mehr Funding gibt? Oder sind die Krankenkassen vielleicht irgendwie kurz davor, sich zu überlegen, ey, das könnte ja was sein, in unserem Interesse sein, sowas zu entwickeln oder zu unterstützen? Könnt ihr das absehen?
Mir fällt dazu kein Projekt ein, keine größere, auch keine Person, die jetzt dafür irgendwie steht. Ich kenne ein Projekt aus den USA tatsächlich, wo Planned Parenthood, was ja so ein bisschen das wie Pro Familia hier in Deutschland ist, also so ein Familienplanungszentrum, die haben eine App entwickelt, die aber im Übrigen leider auch nicht Open Source ist. Aber das ist so wirklich so ein nicht kommerzielles Alternativangebot zu den ganzen anderen Zyklus-Apps, die heißt Spot On. Und in Deutschland, glaube ich, ist die Debatte immer noch sehr stark von diesem Kommerzialisieren und Daten und so ein bisschen diese Goldgräberstimmung. Da ist noch nicht so ganz, also da fehlt mir zumindest, fehlen mir noch die Stimmen, die lauter werden, die da dieses Kollektive und Common Good irgendwie
vornehmen. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen ein Thema, also gerade so Digitalisierung im Gesundheitswesen als so ein Schlagwort. Und ich glaube schon, dass eher die Krankenkassen auch Interesse haben an gewissen Kooperationen oder so, weil das, ne, sie ein bisschen jünger, dynamischer und jetzt auch digitaler werden wollen. Und dann gibt es aber auch diese ganzen Belohnungssysteme, bin ich aber jetzt auch nicht so der Riesenfan von. Also, dass man sozusagen sagt, keine Ahnung, kriegst Geld zurück, wenn du XYZ machst. Mhm. Aber es klingt dann für mich irgendwie auch eher, also genau, man könnte aber eher sagen, hey, ich glaube, das ist eine gute Sache. Aber über Funding kann ich dazu auch nichts sagen.
Mir ist gerade noch aufgefallen, wir wollten eigentlich möglichst viele schlechte Periodenwitze und Wortspiele reinbauen, bedauern, dass wir das tatsächlich vergessen haben. Ja. Außer dabei hatten wir so viele Steilvorlagen mit Daten abfließen. Also wir bluten quasi Daten in diesen großen Topf rein, aus dem dann, der dann, genau. Ja, aber müssen wir dann einfach alle in den Text schreiben, beziehungsweise dann vielleicht der Aufruf, schickt uns eure schlechtesten, liebsten und verhasstesten Perioden-Euphemismen von Rote Tante bis was es da alles noch Tantigeres gibt.
Ja, oder einfach einen eigenen Podcast dazu nochmal.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit, könnten wir vielleicht für die zweite Jahreshälfte nochmal. Also bis dahin könnt ihr uns die Sachen schicken und dann bündeln wir sie dann vielleicht nochmal in den eigenen Podcast.
Binden wir sie zusammen.
Was mich aber zum Abschluss noch interessieren würde, seht ihr euch da irgendwie auch als Teil von so einer größeren cyberfeministischen oder wie auch immer man das nennen will, feministischen Bewegung? Es gibt ja andere Gruppen, die auch in diesem ganzen Zusammenhang Selbstermächtigung rund um den eigenen Körper auch forschen. Also da fällt mir Günepunk ein aus Katalonien, die ja sogar so Hardware, so verschiedene Sachen herstellen, mit denen man sich selbst Abstriche machen kann, quasi statt irgendwie, wenn man nicht zum Gynäkologen, Gynäkologin gehen kann oder will, aus irgendwelchen Gründen, quasi auch so emanzipativ sagen, nee, wir wollen halt auch raus aus diesem Gesundheitssystem und uns selbst irgendwie das Wissen über Sachen aneignen. Also ist das irgendwie für euch ein Kontext, an dem ihr euch auch orientiert?
Ich glaube, dass wir sogar aus sehr vielen anderen, ich sag mal, Meinungen oder anderen Organisationen, die dazu arbeiten, sogar sozusagen so ein bisschen uns einordnen würden, schon daraus entstanden sind. Ich habe bevor wir an Drip gearbeitet haben, gab es einen tollen Beitrag von Tactical Tech zum Beispiel, diesem Tactical Tech Kollektiv zu Sexual Reproductive Rights, und die haben sich schon mal Apps angeschaut. Es gibt ein ganz tolles Projekt von Coding Rights, eine NGO, die hauptsächlich in Brasilien sitzt. Die machen ganz viele tolle Sachen, aber die haben auch ein Projekt, das heißt Chupa Dados, also der Data Sucker, also da geht es auch ganz konkret um Zyklus-Apps. Es gab eine tolle Studie vom EFF, Electronic Frontier Foundation, die zu Pregnancy Panopticon, also auch zu Pregnancy-Apps geforscht haben. Und viel von der Kritik, viel von den Ansätzen ist auch in Drip reingeflossen. Und also genau auch da, was ich schon eingangs gesagt hatte, Drip ist selber auch ein Remix von vielen von dem und soll auch weitere Remixe hoffentlich inspirieren. Oder ja, war das deine Frage?
Ja.
Ja, ich fand es auch persönlich total empowering, glaube ich. Also sozusagen, ne, mit drei Frauen da an so einer App zu basteln, das war irgendwie schon auch ein ganz geiles Gefühl, dass man das irgendwie, dass wir das hingekommen haben und ja.
Okay, wann können wir die App in gängigen App Stores runterladen oder im Google Play Store und im F-Droid Store oder so in etwa? Wer es bislang möchte, der sucht nach Drip auf oder der sucht nach Bloody Health auf GitHub.
Auf GitLab, ja, genau.
Open Source.
Ich glaube, wir haben letztes Jahr immer gesagt, ja, Ende des Jahres, das ist jetzt vorbei. Ich glaube, wir hatten im letzten Meeting was gesagt. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit jetzt aussprechen soll.
Nein.
Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also bald einfach. Ich würde sagen,
es gibt auf GitLab ein Board mit Tickets und da gibt es eine Spalte mit Next Release, und wenn die Tickets weg sind, dann ist sie da. Und es sind, glaube ich, es ist einstellig, würde ich sagen, oder? Die Ticketanzahl?
Ja. Kann sein, ja.
Okay, dann drücken wir euch dafür die Daumen.
Bis dahin könnte man euch auch auf Twitter folgen und würde dann dort wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr soweit seid.
Auf jeden Fall, ja. Man kann uns auch eine E-Mail schreiben an drip@mailbox.org, und wir haben da so eine Newsletter-Liste. Da kann man auch die aktuellen Nachrichten von uns bekommen.
Ja.
Alright.
Dann vielen Dank euch beiden.
Ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen.
Ja, danke fürs Einladen.
Und euch Zuhörenden, danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr ihn irgendwo hört, wo man ihn bewerten kann, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn auch bewertet. Im Bestfall sogar gut bewertet. Wir freuen uns auch über alle möglichen Rückmeldungen, die ihr habt. Schickt uns entweder eine E-Mail oder schreibt es in die Anmerkungen, in die Ergänzungen unter dem Podcast, schreibt uns auf Social Media, wo auch immer, uns interessiert das sehr, und wir bekommen nicht annähernd genug Feedback, und dabei wollen wir sehr gerne auch wissen, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt, was wir anders oder besser machen können, also meldet euch gerne bei uns.
Genau, macht's gut.